Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den dritten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den dritten Teil des Themas Einführung in den Philemonbrief und den zweiten und dritten Johannesbrief.
Kommt zweimal das Wort Freunde vor. Und da muss man wissen, das Wort Freunde auf Griechisch heißt Philos. Also Freund, Philos, Freunde, Philoi. Und das bedeutet, aktiv übersetzt, Liebender. Man kann es auch passiv übersetzen, Geliebter. Also es ist da auch ein Wort, wo Liebe drin vorkommt, und das ist noch eben zusätzlich zweimal in Vers 15. Da sehen wir, Wahrheit und Liebe sind Wörter, die in diesen beiden Briefen ganz im Vordergrund stehen, und das gilt ja auch für den ersten Johannesbrief, den wir schon vor längerer Zeit angeschaut haben. Und im Johannesevangelium genau gleich. Da wird die Liebe Gottes so wunderbar und deutlich vorgestellt, aber eben auch die Wahrheit. Und das ist kein Gegensatz. Liebe und Wahrheit gehört zusammen. Wahrheit ohne Liebe, das ist keine wirkliche Wahrheit. Und Liebe ohne Wahrheit, das ist keine richtige Liebe. Das gehört zusammen. Und man kann sagen, das ist auch sehr eindrücklich dargestellt im Alten Testament im Altar, der ja mit dem Opfer ein Hinweis ist auf Golgatha. Der Altar war immer quadratisch. Die Wahrheit Gottes und auch seine Gerechtigkeit ist in vollkommener Harmonie und Übereinstimmung mit der Liebe Gottes. Darum, diese Quadratförmigkeit ist ganz wichtig. Und das macht klar, es gibt keine Allversöhnung, denn Gott ist gerecht. Aber es gibt auch nicht den Calvinismus, der sagt, dass Gott eigentlich nicht alle Menschen wollte, sondern er wollte eigentlich nur einen Teil der Menschheit retten. Das ist Calvinismus. Aber die Bibel sagt, dass Gott eben nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. 2. Petrus 3, Vers 9. Und in 1. Timotheus 2, Vers 4 heißt es, dass unser Heiland Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Da sehen wir, also die Liebe Gottes erstreckt sich auf die ganze Welt, und darum sagt auch Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt und nicht nur einen Teil aus der Welt. Die Welt hat seinen Sohn gegeben, eben die Wahrheit und die Liebe ist in vollkommenem Gleichmaß. Nun sehen wir in dem Gruß besondere Ausdrücke, Vers 3. Es wird mit euch sein Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott dem Vater und von dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Wir sehen in den Briefen von Paulus, ist es sehr üblich, dass er Gnade und Frieden wünscht. Das sind übrigens eigentlich die beiden Grüße von den Juden und den Nichtjuden, die ja in der Gemeinde ein Leib bilden. Im Judentum grüßt man sich mit Shalom, das heißt Friede. Aber der griechische Gruß ist Chaire, das heißt freue dich. Und eine ganz kleine Abänderung davon gibt eben das Wort Charis, das heißt Gnade. Und so wird eben gewünscht Gnade und Friede. Aber hier haben wir noch die Barmherzigkeit hinzugefügt. Und das hat seine besondere Bedeutung im Zusammenhang eben mit dieser Frau, die offensichtlich alleine dastand, ohne Mann, mit ihren Kindern, und nicht alle waren bekehrt. Und es gab diese Konfrontation mit ihr Lehrern. Da braucht sie besonders diese Barmherzigkeit Gottes. Er fühlt mit. Und so wie Jesaja 63,9 sagt, dass Gott in all unserer Bedrängnis ist eher bedrängt. Er fühlt mit den Situationen und den Schwierigkeiten, in denen wir stehen, mit. Und darum kann hier zu Gnade und Friede auch Barmherzigkeit gewünscht werden. Und das alles kommt von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und dann wird ein besonderer Name hinzugefügt. Dem Sohn des Vaters. In Wahrheit und Liebe. Dieser Ausdruck kommt nur hier vor in der ganzen Bibel. Der Sohn des Vaters. Nicht wahr? Wir sind uns gewohnt an den Ausdruck der Sohn Gottes. Und das zeigt das Verhältnis zwischen dem Herrn Jesus von Ewigkeit her mit dem ewigen Vater. Er ist von Ewigkeit her der Sohn Gottes. Und der Vater ist von Ewigkeit her der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und von Ewigkeit her gibt es eine wunderbare Beziehung der Liebe zwischen dem ewigen Sohn und dem ewigen Vater. Und der Herr Jesus spricht davon in Johannes 17, wenn er sagt, verherrliche mich, Vater, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Und er spricht auch eben von dieser Liebe des Vaters zu ihm, dem Sohn. Und wenn wir daran denken, in Johannes 1, Vers 14, wo Johannes sagt, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und dann in Vers 18 sagt er, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgetan. Was heißt das, der in des Vaters Schoß ist? Da muss man nicht an das Bild denken von einem Schoßkind, das der Vater auf den Armen trägt. Sondern der Ausdruck kommt ja nochmals vor im Johannesevangelium. An diesem Vorabend der Kreuzigung. Als der Herr und die Jünger auf diesen Matratzen lagen, an dem Triclinum, diesem dreiteiligen Tisch. Und Johannes lag dort eben so, dass er, wenn er mit dem Kopf ein bisschen zurückging, kam er gerade direkt an die Brust des Herrn. So lag er also an der Brust des Herrn. Das bedeutet in Tischgemeinschaft mit dem Herrn. Und dieser Johannes, der sich so der Liebe des Herrn bewusst war, nennt sich ja der Jünger, den Jesus liebte. Und der wurde auserwählt, um das Johannesevangelium zu schreiben, mit dem Sohn Gottes, der von Ewigkeit her in dieser wundervollen Gemeinschaft mit dem Vater war. Und jetzt versteht man auch besser, warum in 1. Timotheus 6, auch schon in 1. Timotheus 1, wird Gott genannt, der glückselige Gott. Wie kommt das, dieser Ausdruck? Das bedeutet, dass Gott, der dreieine Gott, in sich vollkommen glücklich ist. Und er bräuchte uns Menschen überhaupt nicht, um glücklich zu werden. Gott musste nicht die Welt erschaffen, um glücklich zu werden. Gott ist in sich völlig befriedigt und völlig glücklich. Und das wird uns eben vorgestellt, diese Gemeinschaft zwischen dem Vater und dem Sohn. Und wenn eben Johannes hier nun nicht sagt, nur Sohn Gottes, sondern Sohn des Vaters, wird diese Beziehung, diese ewige Beziehung der Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn noch mehr zum Ausdruck gebracht. Ja, und wenn wir aber sagen, dieser Ausdruck kommt sonst nie mehr vor, muss man vielleicht noch darauf hinweisen, dass ein Mann in der Bibel, der hieß Barabbas. Man denke an Matthäus 27, Vers 16. Und Barabbas heißt Sohn des Vaters. Ja, ich habe gesagt, der Ausdruck kommt nur einmal vor, als Name des Herrn Jesus. Aber dann kommt eben dieser Eigenname vor. Und ist das nicht schrecklich, wenn man daran denkt, an diese Szene? Pilatus, da die Volksmenge, und er sagt, wen wollt ihr? Den König der Juden oder wollt ihr Barabbas? Das war die Wahl zwischen dem Sohn des Vaters und dem Sohn des Vaters. Aber die Alternative, das war ein Mörder. Und darum lesen wir so zu Herzen gehend in Apostelgeschichte 3, da sagt Petrus der Volksmenge und klagt sie an in dieser Sache. Apostelgeschichte 3, Vers 14, ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mann, der ein Mörder war, geschenkt würde. Den Urheber des Lebens aber habt ihr getötet. Das ist der Unterschied zwischen dem Sohn des Vaters da und dem Sohn des Vaters dort. Das war eine teuflische Imitation dieser Barabbas. Übrigens, nur als Verständnis, Bar ist auf Aramäisch Sohn und Abbas ist einfach die griechische Aussprache. Die Griechen haben gerne bei den hebräischen Wörtern hinten noch ein S angehängt. Darum sagt man auf Griechisch, sagt man nicht Jesaja, sondern Jesajas. Nicht Jeremia, sondern Jeremias. Nicht Elia, sondern Elias. Und dann eben Abbas. Aber das ist aramäisches Wort Abba, Bar Abba. Und Abba ist wirklich dieser innige Name des Vaters, wenn es eben in Markus 14 heißt, dass der Herr Jesus im Garten Gethsemane gebetet hat, Abba, Vater, alles ist dir möglich. Und man muss wissen, im Judentum haben die Rabbiner gelehrt, ihr dürft Gott nicht Abba nennen. Das ist zu nahe. Man darf ihn nennen Avinu Shebashamayim, unser Vater, der du bist in den Himmeln. Das kommt auch in den Gebetsbüchern vor. Aber ihr könnt alle Gebetsbücher durchlesen. Im Judentum, nie findet man die Anrede von Gott mit Abba. Aber der Herr Jesus hat so gesprochen. Er als der ewige Sohn, eben als der wahre Bar Abba. Oder Ben Abba. Ja, und in Römer 8 und Galater 4 lernen wir, dass die Gläubigen der Gemeinde nun aber das Vorrecht haben, dass sie den Vater genau gleich ansprechen dürfen, mit Abba. Und da muss man wirklich betonen, das ist etwas ganz Besonderes. Im Judentum nicht möglich, aber unsere Nähe zum Vater übersteigt alles, was man vorher kannte im Alten Testament. Und deswegen, denn das Johannesevangelium zeigt uns ja, dass eben der Herr Jesus, der ewige Sohn, in diese Welt kam, nicht nur um einfach zu zeigen, wer der ewige Vater ist, sondern Johannes 1, Vers 12 sagt, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Und dann wird erklärt, dass das geht durch Wiedergeburt, die aus Gott geboren sind, das neue Leben, das Jesus Christus ist, bekommen haben. Ja, und wenn also hier dieser alte Johannes sagt, Jesus Christus, der Sohn des Vaters, dann drückt das eben aus, diese tiefe Einsicht und eben auch Herzensempfindung, die der Apostel hatte für diese Beziehung des Herrn Jesus als der ewige Sohn des Vaters. Und dann Vers 4, ich freute mich sehr, dass ich einige von deinen Kindern in der Wahrheit wandelnd gefunden habe, wie wir von dem Vater ein Gebot empfangen haben. Also einige Kinder waren wirklich auf dem guten Weg, und darüber freut er sich. Von den anderen spricht er gar nicht. Also, so ist es eben wichtig, dass man, anstatt immer nur zu heulen, wenn nicht alle gläubig sind, dass man sich auch freut an denen, die wirklich auf dem Weg gehen. Natürlich, für die anderen beten wir, solange wir beten können auf dieser Erde. Aber eben daran freuen, an denen, die wirklich den Weg der Wahrheit gehen. Und dann betont er in Vers 5, und nun bitte ich dich, Frau, nicht als ob ich ein neues Gebot dir schriebe, sondern das, welches wir von Anfang gehabt haben, dass wir einander lieben sollen. Von Anfang. Dann nochmals Vers 6, dies ist das Gebot, wie ihr von Anfang gehört habt. Ich habe auf dem Skript bei Besonderheiten aufgeführt, beim drittletzten Punkt, zweimal von Anfang. Vers 5 und 6. Und mit diesem Anfang ist gemeint der Neuanfang durch das Kommen Christi in diese Welt. So beginnt ja der erste Johannesbrief, wenn Johannes schreibt, dass der Herr Jesus in diese Welt kam, er das Wort des Lebens, dann beschreibt er es so, was von Anfang war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, betreffend das Wort des Lebens. Und das Leben ist geoffenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, welches bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Also er spricht über den Herrn Jesus und er spricht zuerst, wie sie von ihm gehört haben. Das war noch Distanz, was wir gehört haben. Und dann hat er ihn zum ersten Mal gesehen. Das war damals dort unten, vor etwa 60 Jahre früher, in der Jericho-Tiefebene, dort am Jordan. Da haben sie ihn gesehen. Und Johannes hat gesagt, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Aber dann kam noch mehr, was wir angeschaut. Die haben dann ihn, Jesus Christus, nicht nur gesehen, die haben wirklich angeschaut. Wer ist das? Das ist der Messias. Und dann geht er noch weiter und sagt, und unsere Hände betastet haben. Sie haben ihn wirklich berührt. Sie haben gesehen, das ist nicht ein Geist. Ein wirklicher Mensch, der in diese Welt gekommen ist. Aber es ist der Sohn des Vaters, der Sohn Gottes, der in diese Welt gekommen ist. Und so sehen wir, mit dem Kommen des Herrn Jesus begann etwas ganz Neues. Und ich habe nun alle 8 Stellen hier aufgeführt, wo Anfang vorkommt im ersten Johannesbrief. Das ist auch wieder so ein ganz typisches Wort bei Johannes. Anfang, Anfang. Kapitel 1, 2, 7, nochmals 2, 7, 13, 14, zweimal in Vers 24 und dann noch in Kapitel 3, Vers 11. Aber, ich habe das herausgestrichen, 3, Vers 8, dort ist ein anderer Anfang gemeint. Dort ist der Anfang der Schöpfung gemeint. Ja, die Bibel beginnt ja, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Das ist der Beginn dieser Schöpfung. Und 1. Johannes 3, Vers 8 sagt, der Teufel sündigt von Anfang an. Die Engel, die Söhne Gottes, haben gejubelt, dass Gott die Erde schuf. Hiob 38 sagt das. Aber einer wollte dann sein wie Gott. Und er wurde gestürzt. Und darum geht es weiter in Vers 2. Weha aretz haida tohu wavohu. Nicht einfach die Erde war, sondern da sollte man übersetzen, die Erde wurde Wüstheit und Leere durch den Fall des Satans, der auf die Erde geschmettert wurde. Also, mit anderen Worten, 8-mal Anfang im ersten Johannesbrief, aber 7-mal bezieht es sich eben nicht auf die Schöpfung, sondern auf das Kommen von Jesus Christus vor 2000 Jahren. Und das war eben der Abschluss des Alten Testaments. Es gibt ja manchmal Leute, die sagen, ja, seit Jesus Christus gekommen ist, ist Endzeit. Und bitte, all diese Leute, die sagen, jetzt ist Endzeit, vergesst das. Bis seit 2000 Jahren ist Endzeit. Ja, wo steht das? Hebräer 1. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Ja, seht ihr, am Ende der Tage. Das ist der bekannte Ausdruck aus dem Alten Testament für Endzeit. Da hat die Endzeit begonnen. Ja, man muss genau lesen. Das heißt nicht am Ende der Tage, sondern am Ende dieser Tage. Welche Tage? Ja, Gott hat im Alten Testament vielfältig und auf vielerlei Weise durch die Propheten gesprochen. Und nun kam der Sohn Gottes selbst und hat zu uns gesprochen, und damit sind diese Tage zum Abschluss gekommen. Das Ende dieser alttestamentlichen Tage. Und mit dem Kommen des Herrn Jesus hat etwas ganz Neues angefangen, und das ist dieser Anfang. Und jetzt haben wir eine lange Zeit von diesem Anfang bis zur Zeit, wenn Jesus Christus wiederkommen wird. Und darum ist eben der Abschluss dieser langen Zwischenzeit von Anfang bis zu seiner Wiederkunft, das ist die Endzeit. Und das nennt die Bibel nicht das Ende dieser Tage, sondern das Ende der Tage, die Vollendung des Zeitalters, die letzte Stunde, die letzten Tage und so weiter. Diese Ausdrücke sind ganz klar für diese Zeit reserviert in Verbindung mit dem zweiten Kommen des Herrn Jesus. Und auch in Verbindung mit der Entrückung und in Verbindung eben mit dieser ganzen Zeit, in der die Juden heimkehren ins Land der Väter. Ja, so darf man sich nicht ins Bockshorn jagen lassen, sondern muss die Bibel einfach genau lesen. Gut, da könnte einer sagen, ja, aber ich habe noch eine Stelle. Wo? Ja, 1. Johannes 2, Vers 18. Kindlein, es ist letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen geworden. Daher wissen wir, dass es letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber auf dass sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Ja, da steht's. Letzte Stunde. Die ist jetzt. Und der Beweis ist, diese vielen Antichristen. Ja, aber jetzt ist ganz wichtig. Im Griechischen steht nicht der Artikel die letzte Stunde, sondern, so wie ich das vorgelesen habe, Kindlein, es ist letzte Stunde. Es ist ganz wichtig in der griechischen Grammatik, dass man beachtet, wann der bestimmte Artikel steht bei einem Hauptwort und wann nicht. Und eine wichtige Regel, die man sich merken kann, sehr oft, nicht immer, sehr oft bedeutet das Fehlen des Artikels, dass auf den Charakter, den Inhalt des Wortes die Betonung gelegt wird. Und so bedeutet Kindlein, es ist letzte Stunde. Kindlein, unsere Zeit hat den Charakter der letzten Stunde. Warum? Ja, die letzte Stunde, es ist die Zeit, wenn der Antichrist kommt. Aber jetzt sind ja schon jetzt viele Antichristen da. Darum hat unsere Zeit den Charakter der letzten Stunde. Aber der Antichrist ist noch nicht gekommen. Das ist der Mann, der nach Offenbarung 13, zweite Hälfte, Feuer vom Himmel herabkommen lassen wird, der ein Götzenbild aufstellt, das sprechen kann. Das haben wir bisher noch nicht gesehen. Ich habe so viele Götzen gesehen, mit einem Mund, aber keiner hat gesprochen. Aber der Antichrist wird noch kommen. Und das ist dann die letzte Stunde. Und was Johannes hier sagt ist, Kindlein, unsere Zeit hat den Charakter der letzten Stunde, denn wir haben schon jetzt falsche Lehrer, die die Person des Herrn Jesus angreifen. Das sind diese Antichristen. Und was tun sie? Vers 22 in 1. Johannes 2, Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der da leugnet, dass Jesus der Christus ist? Dieser ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Und dann, ihr, was ihr von Anfang gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang gehört habt, so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Da sehen wir, diese Antichristen, das sind Irrlehrer, die ganz bewusst die Person des Herrn Jesus angreifen. Das kann bedeuten, dass sie leugnen, dass er Gott ist. Das kann bedeuten, dass sie sagen, er ist gar kein richtiger Mensch, er ist nur mit einem Scheinleib gekommen. Das war die Lehre der Gnostiker in der Zeit von Johannes. Und Es gibt alle möglichen Variationen. Einfach ein Angriff auf die Person des Herrn Jesus, auf den Vater und auf ihn, den Sohn. Und wichtig, Antichristen sind noch nicht einfach Leute, die sich in einer Sache nicht klar sind, sondern Anti heißt gegen und die lehren aktiv falsch und die wollen die Leute auch in diesen Irrtum hineinführen und sie beeinflussen. Und darum sind das die übelsten Irrlehrer, die es gibt, die die Person des Herrn Jesus angreifen. Und jetzt gibt es gerade die Brücke zum zweiten Johannesbrief. Also zuerst hat Johannes erinnert, das, was wir von Anfang wissen, das, was der Herr Jesus gebracht hat und uns gelehrt hat, und eben auch diese Liebe zueinander, das Gebot der Liebe aus Johannes 13, dass die Jünger einander lieben und dass so die Welt erkennen kann, wer Jesus Christus ist, wer Gott ist. Darum sagt er hier, nun bitte ich dich, Frau, nicht als ob ich ein neues Gebot dir schriebe, sondern das, welches wir von Anfang gehabt haben, dass wir einander lieben sollen. Und dann erklärt er, und diese Liebe hat ein besonderes Kennzeichen, und das ist Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Und dies ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, wie ihr von Anfang gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt. Der Jesus sagt in Johannes 14, und das ist eben sehr wichtig, gerade für eine Zeit, in der viel über Liebe gesprochen wird und wenig über Wahrheit. Der Herr Jesus sagt in Johannes 14, Vers 21, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Und Vers 23, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Also wir sehen, die wahre Liebe zeigt sich, dass wir eben gehorsam sind gegenüber dem Wort Gottes. Und jetzt kommt die Warnung. Eben, wir müssen bei der Lehre, die der Herr Jesus von Anfang an gebracht hat, da müssen wir bleiben. Wir haben in 1. Johannes 2, Vers 22 dazu gelesen, Vers 24, ihr, was ihr von Anfang gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang gehört habt, so werdet auch ihr in dem Vater und in dem Sohn bleiben. Und jetzt kommt die Gefahr. 2. Johannes 1, Vers 7. Denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch kommend bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Wir haben im 1. Johannesbrief bereits gelesen, ab 2, Vers 18, dass diese Antichristen, die waren ursprünglich in den bestehenden Gemeinden. Und dann sind die weggegangen. 2, Vers 19, sie sind von uns ausgegangen. Aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber auf dass sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Und es gab also damals ganz viele Irrlehrer, die sind ausgegangen. Und mit einem Sendungsbewusstsein. Und haben eben die Person des Herrn Jesus angegriffen. Ob das jetzt eben seine Gottheit ist, die sie geleugnet haben. Oder seine wahre Menschheit. Oder seine ewige Sohnschaft. Und so weiter. Und darum warnt jetzt Johannes diese Frau. Denn die kamen vorbei als Evangelisten und erwarteten auch, dass man sie aufnimmt, dass sie übernachten können, dass man ihnen wieder Geleit gibt. Und da muss er sie ganz radikal warnen. Mit diesen Leuten keinen Kontakt haben. Vers 10. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre, die Lehre über Christus, nicht bringt, so nehmet ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht, denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken. Also ihr macht euch mitschuldig, wenn ihr mit diesen Leuten etwas zu tun haben wollt. Nicht mal der normale soziale Gruß, wenn die kommen als Verführer. Und das heißt wirklich, bei grüßt heißt es Chairein sagen, freuen sagen. Ich habe ja gesagt, der griechische Gruß war Chaire, freudig. Sollen nicht Chaire sagen und eben nicht irgendwie so Anteil nehmen an ihren bösen Werken. So sollte ihnen klar gemacht werden, wenn die vorbeikommen, wir haben gar nichts mit euch zu tun und ihr seid auch gar keine Christen. Und das hat also schon ein Zeugen Jehovas. Die leugnen ja die Gottheit Christi. Aktiv, von Haus zu Haus, hat einer denen erklärt, ich kann euch jetzt nicht mehr auf Wiedersehen sagen. Weil diese Lehre, die ihr bringt, ist so schlimm. Ihr greift wirklich das Zentrum des Evangeliums an und ihr leugnet, dass Jesus Christus von Gott ist von Ewigkeit. Sie lehren übrigens, er sei der Engel Michael, der Mensch geworden sei. Und darum sagen sie auch, man dürfe nicht zu Jesus Christus beten. Ja? Aber Römer 10 sagt ja, dass nur wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wir müssen bei der Bekehrung Jesus Christus anrufen. Und das ist auch das Kennzeichen der Gemeinden. 1. Korinther 1, Vers 2 sagt eben für die Gemeinde in Korinth ist dieser Brief, samt allen denen, die an allen Orten den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, sowohl ihres als unseres Herrn. Also, die leugnen das. Und der hat das so gesagt, ich darf sie nicht grüßen, aufgrund von 2. Johannesbrief. Der hat das also nicht einfach so ein bisschen komisch getan, sondern hat das gleich erklärt. Und der war so schockiert. Also, so etwas habe ich noch nie gehört. Und ist weggegangen. Und später ist der wiedergekommen. Und hat gesagt, das hat ihn so erschüttert. Und er hat eine Umkehr erlebt und ist frei geworden von dieser Irrlehre. Ja, Gott weiß schon, was der Mensch braucht. Und hier ist es eben auch ein Schutz für diese Frau, aber eben auch keine Kooperation, kein Teilnehmen an diesen bösen Werken. Nun ist es wichtig, ich habe gesagt, das ist die schlimmste Kategorie von Irrlehren. Jetzt kann man diese Stelle nicht einfach auf alle Arten von Irrlehren anwenden. Zum Beispiel die Adventisten, die leugnen nicht die Dreieinheit Gottes. Also die normalen Adventisten. Und aber sie bringen eine falsche Lehre in Bezug auf das, wie werden wir gerettet. Das ist das Problem vom Galaterbrief. Da geht es um eine Irrlehre in Bezug auf die biblische Lehre, wie wird man gerettet. Das ist ganz schlimm. Aber man darf es nicht auf die gleiche Stufe stellen wie das Leugnen zum Beispiel der Gottheit Jesu. Und darum kann man jetzt den 2. Johannesbrief nicht direkt auf einen Adventisten anwenden. Da würde man zu weit gehen. Oder auch andere, das ist einfach ein Beispiel. Aber da geht es wirklich um die Person des Sohnes Gottes angreifen und eben einen anderen Jesus verkündigen. Wie das in 2. Korinther 11 gesagt wird. Wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus verkündigt. Die Zeugen Jehovas sagen auch Jesus. Und die Mormonen, die sagen auch Jesus. Aber wenn man die mal nachfragt, was das wirklich ist, ja, dann erfährt man, es ist der Bruder von Luzifer. Ein Engel. Und ich meine, das ist etwas vom Verrücktesten, was es gibt. Die Mormonen, die sagen, Gott sei ursprünglich ein Mensch gewesen, der sich entwickelt hat, bis ein Gott wurde. Und wir alle können auch Götter werden. Werden uns auch entwickeln zu Göttern. Eine so konfuse Lehre. Und wenn sie aber an die Türe kommen, die brauchen genau die gleichen Ausdrücke wie evangelikale Christen. Man könnte meinen, sind die gläubig? Nein, die sind nicht gläubig. Ja, eine falsche Lehre, ja. Aber nicht, die glauben nicht an Jesus Christus, und zwar den Jesus Christus der Bibel. Es ist ein anderer Jesus. Ja, und jetzt haben wir noch Vers 7 genau anzuschauen. Und da steht, viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleische kommend bekennen. Das haben nicht alle Übersetzungen so richtig übersetzt. Wenn bei ihnen steht, gekommen, ist es falsch. So steht es nämlich in 1. Johannes 4, Vers 1. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüfet die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von welchem ihr gehört habt, dass er komme. Und jetzt ist er schon in der Welt. Ja, also die Lehre von 1. Johannes 4 ist die, Jesus Christus ist im Fleisch gekommen. Das heißt, der ewige Sohn Gottes, Gott selber, ist ein wirklicher Mensch geworden. Wurde als Mensch in Bethlehem geboren. Im Fleisch gekommen. Aber was ist dann geschehen? Er lebte 33 Jahre hier auf der Erde und er starb als Mensch für uns Menschen. Gott kann nicht sterben. Darum musste der Herr Jesus Mensch werden, ein richtiger Mensch. Und er starb als Mensch für uns Menschen. Und ein wirklicher Mensch heißt ein Mensch, der einen Körper hat, einen menschlichen Körper, eine menschliche Seele, einen menschlichen Geist. Ja? Der Herr Jesus hat nicht nur einen Körper, sondern er sagt auch, meine Seele ist betrübt bis zum Tode. Und er sagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Er war ein wirklicher Mensch, aber eben er ist gestorben. Das heißt, sein Körper wurde ins Grab gelegt und sein Geist, seine Seele ging ins Paradies. Und das wird in Apostelgeschichte 2 genannt Hades. Hades bezeichnet ganz allgemein den Zustand des Todes. Für die Gläubigen ist das eben das Paradies. Für die Verlorenen ist es der Ort der Qual, der Tartarus, wo der reiche Mann hinkam nach Lukas 16. Ja, also der Herr Jesus war im Paradies. Heute wirst du mit mir im Paradies sein, sagte dem Schächer. Und am dritten Tag ist er auferstanden. Das heißt, der Körper im Grab wurde wieder vereinigt mit seinem menschlichen Seele, mit seinem menschlichen Geist. Und der Herr Jesus ist wirklich auferstanden, körperlich. Und die Jünger haben gemeint, als sie ihn sahen, das ist ein Geist. Er sagt, kommt, seht, ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, hat Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich habe. Und dann wollte er Fisch und Honig und hat es gegessen vor ihnen. Damit klar wurde, er ist wirklich auferstanden. Und Thomas hatte wirklich die Erlaubnis, seine Hände in die Wundmale zu tun, um zu spüren, das ist wirklich ein Mensch. Und so ist der Herr Jesus als Mensch auferstanden. Und dann 40 Tage später ist er als Mensch in den Himmel gefahren und er hat sich als Mensch zu Rechten Gottes gesetzt. Und er wird als Mensch in der Zukunft wieder zurückkehren. Als der Sohn des Menschen wird er auf den Wolken des Himmels kommen, sagt Matthäus 24. Und vorher schon bei der Entrückung wird er kommen als Mensch in die Luft und wird die Gemeinde heimführen. Das heißt also, Jesus Christus kommt wieder als wirklicher Mensch. Und das ist das, die nicht Jesus Christus im Fleisch kommend. Erchomenos hat eine Zukunftsbedeutung, dass er in der Zukunft kommt als wirklicher Mensch. Und genau das leugnen zum Beispiel die Zeugen Jehovas. Die sagen, Jehova, so sprechen sie über Gott. Die falsche Aussprache, richtig wäre Yahweh. Aber lass mir das. Die Aussprache ist nicht das Entscheidende. Aber es ist so, die sagen, Jehova habe den Leib Jesu aus dem Grab verschwinden lassen. Und er sei als Geist auferstanden. So, jetzt haben wir den Beweis, das sind Antichristen. Die nicht Jesus Christus im Fleisch kommend bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Und dann warnt ihr, seht auf euch selbst, auf dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Das zeigt also, wenn wir auf ihr Lehre hören und uns als Gläubige verführen lassen, das wird Auswirkungen haben auf unseren ewigen Lohn. Das sind nicht Bagatellen. und dass man sagen kann, ja gut, Lehre entzweit, aber Liebe vereint. Nein. Liebe und Wahrheit gehört zusammen. Und wenn wir die Wahrheit des Evangeliums aufgeben, dann verlieren wir den Lohn. Und jetzt Vers 9 ist interessant. Jeder, der weitergeht und nicht bleibt in der Lehre des Christus, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, dieser hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Und hier wird deutlich gemacht, das Christentum ist keine Evolution. Wir haben mit den Büchern des Neuen Testaments, die abgeschlossen wurden in der apostolischen Zeit, haben wir jetzt die ganze Wahrheit. Es gibt keine Bücher mehr dazu. Und Johannes schreibt bei seinem Buch, das die Bibel beschließt, in der Offenbarung, auf der letzten Seite, wer hier zu diesem Buch noch etwas hinzufügt, dem wird Gott von den Plagen hinzufügen aus diesem Buch. Ja, und wenn die Offenbarung am Schluss der Bibel steht, dann fügt man zur Offenbarung etwas zu, fügt man auch etwas zur Bibel hinzu. Das geht jetzt absolut nicht. Wir haben die Wahrheit und der Judasbrief, habe ich schon zitiert, sagt, dass wir für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben kämpfen sollen. Es gibt keine Entwicklung. Und wenn einer kommt und wieder eine neue Lehre bringt, dann müssen die Lampen auf Rot gehen. Nein, es geht darum, dass wir in dem, was wir da im Wort haben, bleiben. Und wir haben ja aus dem ersten Johannesbrief gelesen, wenn in euch bleibt, was von Anfang war, dann werdet ihr in dem Vater und in dem Sohn bleiben. Und so sehen wir, der Irrlehrer, der geht weiter, der hat eine Entwicklung und der hat neue Offenbarungen. Ja, das ist der Punkt. Da sehen wir durch die ganze Kirchengeschichte plötzlich, ja, ich habe noch dies, noch das, diese zusätzliche Offenbarung, das Buch Mormon. Ja, genau, das Buch Mormon. Jeder, der weitergeht und nicht bleibt in der Lehre über Christus, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, dieser hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Und so hat er das Wichtigste gesagt und er beschließt, in Vers 12, da ich euch vieles zu schreiben habe, wollte ich es nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, auf dass unsere Freude völlig sei. Es grüßen dich die Kinder deiner auserwählten Schwester. Also, er hat das Wichtigste gesagt mit diesem kurzen Brief, und zwar das, was eben für die Gemeinde für die weiteren Jahrtausende erhalten bleiben sollte. Es gab noch anderes, das er mit ihr zu besprechen hatte, aber das brauchen wir jetzt nicht. Aber das war ganz wichtig, nicht nur diesen Fernkontakt schriftlich, sondern eben den direkten Kontakt. Ja? Und wenn das gilt schon für einen richtigen Brief, den man in die Hände nehmen kann, wie viel mehr für WhatsApp und SMS? Ja? Das sind nicht die wirklichen Kontakte. Und die können nie das ersetzen, das direkte Miteinander sprechen und austauschen. Das ist Notfall und E-Mail auch. Und es gibt so viele Missverständnisse, aber eben für Notfall geht das schon. Geht ziemlich flott und schnell. Ja, und hier lernen wir, wie wichtig es ist, eben diese direkten Kontakte unter Gläubigen. Und eine Verheißung ist hier gegeben, auf dass unsere Freude völlig sei. Hausaufgabe, geht einmal nach all diesen Stellen, wo gesprochen wird über völlige Freude. Und dann lernt man verschiedene Gründe, wie man völlige Freude kriegt. Also hier eine, das ist diese christliche Gemeinschaft im direkten mündlichen Austausch über das Wort Gottes, über den Herrn Jesus. Und die Kinder der auserwählten Schwester, die hat ja eben auch noch eine gläubige Schwester. Und Johannes grüßt sie eben von den Kindern ihrer Schwester, die er auch kannte. Jetzt kommen wir noch zum dritten Johannesbrief. Und das geht ziemlich flott, weil wir schon so vieles erklärt haben. Und es ist ganz wichtig, dass wir den gerade in Verbindung mit dem zweiten Brief lesen. Im zweiten Brief haben wir gesehen, die große Warnung ist, nicht aufnehmen. Und jetzt lesen wir im dritten Johannesbrief einen anderen Befehl. Aufnehmen! Der Älteste dem geliebten Gaius, den ich liebe in der Wahrheit. Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohlgehe und du gesund seist, gleich wie es deiner Seele wohlgeht. Schön. Er wünscht Gesundheit. Aber man muss betonen, es gibt im Neuen Testament keine Verheißung für die Gläubigen, dass sie gesund bleiben. Aber wenn wir gesund sind, dann ist es wirklich ein Geschenk. Und dafür sollen wir danken, wir sollen das einander wünschen. Aber Römer 8 macht klar, die Erlösung des Körpers, die ist noch zukünftig. Und darum können wir noch krank werden. Es ist eine Irrlehre, wenn man sagt, die Krankheit ist für die Gläubigen vorbei, denn die Erlösung ist abgeschlossen am Kreuz. Ja, aber diese Erlösung ist noch nicht auf den Körper angewendet. Und darum können Gläubige noch sterben. Alle Charismatiker, die das sagen, nicht alle sagen das, aber alle Charismatiker, die das sagen, und das sind viele, die dürften nicht mehr sterben. Das muss man denen sagen. Aber die sind jetzt dauernd gestorben seit 1901. Also das geht nun wirklich nicht, denn das ist ja die Folge der Sünde. Aber die Sünde ist ja besiegt am Kreuz, abgeschafft. Ja, aber diese Erlösung ist noch nicht auf den Körper der Gläubigen angewendet. Und darum können wir krank werden und können wir sterben, aber er wünscht ihm, dass er gesund sei. Und dann sagt er, denn ich freute mich sehr, als Brüder kamen und Zeugnis gaben von deinem Festhalten an der Wahrheit, gleich wie du in der Wahrheit wandelst. Ich habe keine größere Freude als diese, dass ich höre, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Also er kann ihm wirklich ein gutes Zeugnis von einer treuen Nachfolge ausstellen und ihm sagen, das ist eigentlich die große Freude, die größte Freude, die ich habe in meinem Dienst. Wenn ich sehe, es gibt Auswirkungen und Gläubige gehen dann auch treu den Weg. Und dann sagt er weiter, Geliebter, du tust treu, was irgend du an den Brüdern, und zwar an Fremden, getan haben magst, die von deiner Liebe Zeugnis gaben, gegeben haben vor der Versammlung. Und du wirst wohl tun, wenn du sie auf eine gotteswürdige Weise geleitest. Denn für den Namen sind sie ausgegangen und nehmen nichts von denen aus den Nationen. Wir nun sind schuldig, solche aufzunehmen, auf dass wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Also Johannes hat gehört, dass Gaius Evangelisten, die auf der Reise waren, oder auch Bibellehrer, eben Leute, die ausgegangen sind für den Namen des Herrn Jesus, dass er sie aufgenommen hat. Er sagt, das ist genau das Richtige. Und die machen das auch richtig, die nehmen kein Geld an von den Ungläubigen. Aber das ist unsere Aufgabe als Christen, dass wir diese Missionare unterstützen. Und das hast du gut gemacht und die haben auch Zeugnis abgelegt über das, was du getan hast. Und dann kommt ein neues Thema. Ich schrieb etwas an die Versammlung oder an die Gemeinde. Aber Diotrephes, der gern unter ihnen der Erste sein will, nimmt uns nicht an. Deshalb, wenn ich komme, will ich seine Werke gedenken, die er tut, indem er mit bösen Worten wieder uns schwatzt und sich hiermit nicht begnügend, nimmt er selbst die Brüder nicht an und wehrt auch denen, die es wollen, und stößt sie aus der Gemeinde hinaus. Da haben wir das Problem des Machtmenschen in der Gemeinde. Diotrephes, der gerne der Erste sein will. Und das ist ein echtes Problem durch die ganze Kirchengeschichte hindurch, bis heute, hat es Machtmenschen gegeben. Und eine traurige Erfahrung ist, Machtmenschen sind normalerweise, sieht man nicht, dass die umkehren. Also es ist etwas ganz Besonderes, wenn Machtmenschen umkehren. Und das ist sehr ernst. Und jetzt sehen wir, dieser Diotrephes nimmt den Apostel Johannes nicht mal an. Er hat einen Brief geschrieben, aber Diotrephes weist ihn ab. Ja, im zweiten Johannesbrief lesen wir ja, dass wir Leute abweisen müssen. Ja, aber die Falschen, die Richtigen dürfen wir nicht abweisen. Das ist dann Sektiererei in ärgster Form. Und dass er dann eben auch solche aus der Gemeinde hinauswirft, die die Richtigen aufnehmen, das ist Sektiererei, was dieser Diotrephes macht. Die anderen Brüder, die wollten ja nur die aufnehmen, die man aufnehmen soll, und die ablehnen, die man ablehnen soll. Das ist der Punkt. Und sehen wir, warum eben 2. und 3. Johannesbrief zusammen betrachtet ein vollständiges Bild geben. Nicht aufnehmen und in diesem Brief aufnehmen. Und dann spricht natürlich Johannes in seiner apostolischen Autorität, wenn er dann kommt, wird er sich dieser Sache ernstlich annehmen. Dieser schlimme Diotrephes. Bei solchen sektierischen Menschen gilt das Gleiche wie im Fußball. Entschuldigung, dass ich einen so niedrigen Vergleich mache, aber man kann sich's gut merken. In Titus 3 lesen wir, einen sektierischen Menschen weise ab nach einer ein- und zweimaligen Ermahnung. Ja? Zuerst gelbe Karte, dann rote Karte. So einfach. Und dann ist er weg. Und dann kommt Vers 11. Geliebter, ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Wer Gutes tut, ist aus Gott. Wer Böses tut, hat Gott nicht gesehen. Dem Demetrius wird Zeugnis gegeben von allen und von der Wahrheit selbst. Aber auch wir geben Zeugnis und du weißt, dass unser Zeugnis wahr ist. Sehen wir den Kontrast? Dieser schlimme Diotrephes, der Machtmensch, und dann Demetrius. Der hat ein gutes Zeugnis. Eben, das ist einer, den kann man nachahmen und den anderen kann man nicht, darf man ja nicht nachahmen. Und er schließt genau wie bei der Frau im 2. Brief: Ich hätte dir vieles zu schreiben, aber ich will dir nicht mit Tinte und Feder schreiben, sondern ich hoffe, dich bald zu sehen. Und wir wollen mündlich miteinander reden. Friede dir. Es grüßen dich die Freunde. Grüße die Freunde mit Namen. Ich habe schon erklärt, Freunde, Philoi, Mehrzahl von Philos, heißt Liebender, aktiv übersetzt, oder Geliebter, passiv übersetzt. Das sind die Gläubigen, die eben Liebe geben, aber auch Liebe empfangen. Und das kann man eben wieder ausdrücken, indem man miteinander spricht, miteinander Gemeinschaft habt. Und darum ist auch die Gastfreundschaft so wichtig. Und Hebräer 13 sagt ja in Vers 1, der Gastfreundschaft vergesset nicht. Und schön, er sagt zum Schluss, grüße die Freunde mit Namen. Der Eigenname ist eben schon eine wichtige Sache. Und das ist auch in unserem Hirn das, was so tief eingespeichert ist, nicht wahr? Man kann ja mal einen Test machen, man versucht jemanden zu wecken und dann ruft man seinen Namen. Da wird man wohl feststellen, dass er viel stärker reagiert, sobald er den Namen hört. Und so war das auch da im Garten, in der Nähe von Golgatha. Diese Maria Magdalena war im Grab und weinte und jemand spricht mit ihr und sie meint, es sei der Gärtner. Sie ist ganz verweint, sieht ihn nicht mal richtig. Und dann ruft er Maria. Und sie dreht sich um, Rabuni. Da, wo er den Namen ruft. Und da können wir schließen mit Jesaja 43. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das ist diese so persönliche Beziehung, die Gott zu uns hat und die wir eben auch untereinander als Freunde im Glauben haben dürfen. Wir wollen noch zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir für diese Juwelen deines Wortes und danke, dass wir so viel lernen dürfen daraus, über dich und auch über unseren Weg als Gläubige, über die Gefahren unserer Zeit. Und wir möchten dir einfach sagen, wir brauchen diese Barmherzigkeit, die uns im 2. Johannesbrief gewünscht wird. Danke, Herr Jesus, wir wissen, du verstehst jede Situation, in der wir sind und du fühlst mit uns, aber du gibst uns auch deine Gnade und deinen Frieden, um den Weg mit dir zu gehen. Bewahre uns auf deinem Weg, dass wir in deiner Nähe bleiben, jeden Tag neu und so das Ziel erreichen, dass wir einmal vollen Lohn empfangen dürfen. Amen.
Sie hörten soeben von Roger Libby den 3. Teil des Themas Einführung in den Philemonbrief und den zweiten und dritten Johannesbrief.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Liby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den dritten Teil. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Liby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerliby.ch. Ich buchstabiere www.rogerliby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.